Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich Ihnen allen. Schön, mit Ihnen hier diesen Tag, diesen Vormittag verbringen zu können. Schwester Renate hat es in der Bibelarbeit heute Morgen so eindrücklich geschildert, ihr Kampf mit den Fluten im Haus des Vaters. Das hat mich schon sehr angesprochen, hatte ich gestern auch. Wasserschöpfen war angesagt, nicht im Keller. Unsere Spülmaschine ist kaputt gegangen. Die Absaugpumpe ist irgendwie kaputt. Ärmel hochgekrempelt, in die Brühe reingegriffen, hab's nicht hinbekommen. Und dann mussten wir von Hand spülen. Meine drei Teenager, die wussten gar nicht, dass man das auch kann. Es war ein mittleres Familiendrama und ich habe dann auch ein Wort bekommen: Wenn du durch Fluten gehst, werden die Wasser dich nicht ersäufen. Also das ist uns gesagt an diesem Tag und ich hoffe, irgendwann tut sie wieder. Ich möchte am Anfang dieses Bibelabschnitts mit uns beten. Herr, gib du uns nun ein Wort für unser Herz und gib uns ein Herz für dein Wort. Amen. Sie haben es wahrscheinlich mitbekommen, es vor 3 Wochen jährte es sich zum 100. Mal, genau am 14. Dezember jährte es sich zum 100. Mal, dass der Südpol zum ersten Mal begangen wurde, entdeckt wurde. Damals 1911 Roald Amundsen, und damit jährte es sich ja auch zum 100. Mal, dass dieses tragische Wettrennen in unser Bewusstsein trat, zwischen Roald Amundsen, dem Norweger, und Robert Falcon Scott, diesem Briten, die dieses für Scott am Ende tödlich verlaufene Wettrennen um den Südpol sich geliefert hatten. Dieser Robert Falcon Scott, der hat sich ja auch minutiös auf diese gewaltige Expedition vorbereitet, in eine Terra Incognita, in ein unbekanntes Land. Der hatte modernstes Gerät dabei, hat auch nichts dem Zufall überlassen. Eine gut ausgebildete Truppe, aber dieser Robert Falcon Scott hatte kein Verständnis für die Wesen, die in dieser antarktischen Wüste die allerwichtigsten waren. Schlittenhunde, Huskies. Er war ein stolzer Brite und sagte, meine Güte, ich lasse mich doch nicht von Hunden zum Südpol ziehen. Der hatte modernste technische Schlittengeräte dabei, mechanisch, elektronisch oder was auch immer, Maschinen. Der hatte Ponys, schottische Highland Ponys dabei. Und auch Hunde, aber er hatte kein Verständnis für die Hunde. Er wusste nicht, wie man mit Hunden umgeht, wie man sie führt, wie man eine Beziehung zu diesen Schlittenhunden aufbaut. Er maß ihnen keine Bedeutung zu und dieser Fehler erwies sich im Nachhinein als der entscheidende. Seine Ponys sind erfroren, die Maschinen waren nach 3 Tagen kaputt. Die Hunde hätten durchgehalten, wenn er denn gewusst hätte, wie mit ihnen umzugehen wäre. Wenn wir uns heute Morgen einmal über die Gefährdungen unseres Glaubens Rechenschaft geben, dann stehen uns vielleicht zunächst die großen Verführungen des Missbrauchs von Reichtum, Macht oder Sexualität vor Augen. Was uns selten vor Augen tritt, das ist die Gefahr der Angina temporis, der Enge der Zeit. Das ist die Volkskrankheit Nummer 1. Das ist die Christenkrankheit Nummer 1, die Angina temporis, die Enge der Zeit. Und die größte Versuchung der Gegenwart ist es, keine Zeit mehr für Gott zu haben. Gott aber ist, um einmal in diesem Bild der Südpolexpedition zu bleiben, das wichtigste Wesen für unsere Expedition des Lebens. Niemand anders ist wichtiger für die Expedition des Lebens als der Schöpfer des Lebens, als der Erlöser des Lebens, als der Vollender des Lebens. Niemand ist wichtiger als Gott. Menschen kommen ja selten dadurch in eine Krise ihres Glaubens, dass sie plötzlich und mit geballter Faust gegen den Willen Gottes rebellieren. Nein, Es ist eher so, dass das ein ganz langsamer Prozess ist, in dem die Begegnungszeit mit Gott, in dem die Kontaktfrequenz mit dem himmlischen Vater immer weniger, immer knapper wird. Und je komplizierter, lauter, mobiler und schneller unser Leben wird, umso weniger Zeit, Stille und Ruhe finden wir, um auf Gott zu hören. Aber je weniger wir auf Gott hören, umso mehr verlieren wir ihn aus den Augen und auch aus den Ohren. Umso weniger hören wir lebendige Worte, umso weniger Erfahrungen machen wir mit ihm und umso unerfüllter bleibt unser Leben. Und erst dann, jetzt können Reichtum, Ehre, Karriere, jetzt können Einfluss, Macht und Geld sich in den Mittelpunkt unseres Lebens drängen, weil wir es zugelassen haben, dass wir ihn nicht mehr hören und er damit nicht mehr in der Mitte ist. Die Bedeutung der Zeit mit Gott ist eine Urerfahrung von Christen über die Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg. Vor 1600 Jahren schrieb Aurelius Augustinus, der große Kirchenvater in Nordafrika, in seinen Bekenntnissen dieses berühmte Wort: Wir sind zu dir, Gott, hingeschaffen. Und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. All unsere Sehnsucht findet ihre Erfüllung in der Begegnung mit Gott. Augustinus spricht hier von Ruhe. Das hat ja etwas mit Zeit zu tun. Man kann ja nicht geschwind mal zur Ruhe kommen. Das geht nicht. Wenn aber diese Begegnung nicht mehr stattfindet, wenn wir nicht mehr zur Ruhe kommen, weil so viele andere Dinge, von denen wir Erfüllung erwarten, unser Leben bestimmen, dann finden wir nicht zur Erfüllung unserer Sehnsüchte. Auch wir haben, wie Christa von Vielbein, Durst nach Gott. Und dieser Durst wird nicht gestillt, wenn wir nicht die Zeit, die Ruhe haben. Nur dann, wenn wir sie uns nehmen, finden wir Erfüllung unseres Lebens. Und in ganz ähnlicher Weise hat Blaise Pascal, der Religionsphilosoph, vor 400 Jahren geschrieben: Alles Unglück der Menschen entstammt einem, dass sie nämlich unfähig sind, in Ruhe allein in einem Zimmer bleiben zu können. Vor 400 Jahren. Nicht in unserer Computergeneration heute. Wieder haben wir diese Gleichung. Unglück hängt mit Unruhe zusammen. Das heißt ja aber umgekehrt: Glück hat etwas mit Ruhe zu tun. Glück hat etwas mit Zeit zu tun. Und als ob es gestern gewesen wäre, schrieb vor 170 Jahren Sören Kierkegaard: Das ist ja gerade der Ernst unseres Daseins, dass die Stimme, die uns auf den rechten Weg ruft, sehr leise spricht, während 1000 laute Stimmen in und außer uns genau das Gegenteil behaupten. Die Voraussetzung für erfülltes Leben überhaupt ist nicht ein volles Bankkonto, ist nicht der berufliche oder der wirtschaftliche Erfolg, sondern die Zeit zum Hören auf Gott. Erfüllung und Zeit und Hören gehören in eine Linie. Wir werden nun aber keine tiefe Beziehung mit Gott haben können ohne eine Ordnung in unserem Leben. Ich vergesse das nie, was vor über 30 Jahren mein Konfirmator, also der Pfarrer, der mich konfirmiert hat, was der mir mal klar gemacht hat. Der hat uns Konfirmanden eingetrichtert, bis es nicht mehr ging. Es sitzt bis heute. Er sagt uns: Was nicht regelmäßig geht, das geht in der regelmäßig. Das kann man sich merken. Was nicht regelmäßig geht, geht in der regelmäßig. Wir stehen in unserer postmodernen Zeit ja mit Ordnungen auf dem Kriegsfuß. Wir denken, dass Spontanität, zap, 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 irgendwie ganz spontan mal was ganz anderes machen, das Leben auf den Kopf stellen und wieder andersrum und linksrum, dass Spontanität ein Ausdruck von Freiheit ist. Und dass Regeln und Ordnungen ein Ausdruck der Unfreiheit sind. Es ist genau umgekehrt. Es ist genau umgekehrt. Recht verstandene Ordnungen wollen das Leben nicht reglementieren und einschränken, sondern ihm eine Gestalt geben, damit Gott einen Freiraum in unserem Leben bekommt und wir durch die Freiräume Gottes in unserem Leben zu unserer Freiheit finden. Ordnungen schaffen einen Raum der Freiheit, nicht die Spontanität. Wir Menschen sind darauf angewiesen, dass es Rituale in unserem Leben gibt. Und je mehr Rituale wir haben, umso wohler fühlen wir uns, umso gesünder sind wir, auch geistlich. Rituale des Lebens, die sind wie Geländer, an denen ich mich festhalten kann. Und das Gebot der Stunde, das Gebot unserer Zeit ist das Einüben und das Einhalten von Begegnungszeiten mit Gott. Das beginnt mit dem Einüben einer äußeren Ordnung unseres Tagesablaufs. Wie sieht denn mein Tag aus? Hat mein Tag eine Gestalt oder hat er keine? Gibt es an diesem Tag Zeiträume, Orte, Plätze der Begegnung mit Gott? Gibt es ein Zimmer, in dem ich eine Begegnung mit Gott habe? Gibt es einen Platz, einen Stuhl, einen Schemel, ein Kreuz? Gibt es Orte, gibt es Zeiten, wo ich Gott begegne? Gibt es eine Regelmäßigkeit? Wer seinem Leben keine Struktur und Ordnung gibt, der zerfließt in Nichtigkeiten. Und wie alles wichtig in unserem Leben, müssen wir auch das Hören üben. Die entscheidenden Fortschritte unseres Lebens geschehen nie in Revolutionen, sondern im Einüben von Dingen, im Üben, im Proben. Wer keine Geduld hat und sich keine Zeit nimmt, der wird nicht lange lesen in seinem Leben. Und er wird vom Lesen auch nicht zum Hören kommen in der Bibel. Und er wird vom Hören auch nicht zum Verstehen kommen. Auch nicht zum Verstehen seines eigenen Lebens, nicht zum Verstehen seiner Gefühle, nicht zum Verstehen seiner Beziehungen, nicht zum Verstehen seiner Probleme. Die äußere Ordnung ist die Grundlage für eine geistliche Ordnung. Eine regelmäßige Zeit mit und für Gott, das klarzustellen, ist keine Garantie für ein Lebensglück. Manchmal verkaufen wir die stille Zeit als Universalmedikament für alle Malaisen des Lebens. Nein, das ist sie nicht. Eine stille Zeit löst nicht automatisch alle Probleme. Damit würden wir sie überfrachten und überfordern. Aber ohne eine Zeit gibt es keine Begegnung. Ob es eine lebendige Begegnung wird, kann die Form nicht entscheiden, kann die Form nicht garantieren, aber ohne Form findet garantiert keine Begegnung statt. Wenn wir Sehnsucht haben, Gott zu begegnen, dann müssen wir dieser Sehnsucht einen festen Raum in unserem Alltag geben. Es ist ein Schritt des Glaubens im Hören auf Gott, den wichtigsten Termin des Tages zu sehen, den Termin, der wichtiger, dringender und grundlegender ist als alles andere, was sich vor unserem Auge aufbauen will. Dringender, wichtiger und grundsätzlicher und grundlegender als alles andere. Und es ist die Illusion des Unglaubens zu denken, dass in der Zeit mit Gott, im Hören auf Gott, nichts passieren würde. Die Macht des Sichtbaren, die will uns ja eintrichtern, dass wenn wir in dieser Zeit etwas anderes erledigen würden, wir mehr und Wichtigeres tun könnten in jener Zeit. Das ist eine Illusion. Das ist Selbstbetrug. Was mit unserem Leben geschehen kann, wenn es von der Zeit mit Gott und vom Hören auf Gott geprägt ist, davon erfahren wir etwas im dritten Gottesknechtslied, in dem sogenannten dritten Gottesknechtslied des Propheten Jesaja in Jesaja 50. Ich möchte diese vier Verse lesen, die Verse 4 bis 7. Dort spricht ein Prophet: Gott, der Herr hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zur rechter Zeit zu reden. Alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet, und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Ich bot meinen Rücken dar denen, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Aber Gott, der Herr, hilft mir. Darum werde ich nicht zu Schanden. Darum habe ich mein Angesicht hart gemacht wie einen Kieselstein, denn ich weiß, dass ich nicht zu Schanden werde. ist eine spannende Frage, von wem hier die Rede ist. Vor unseren Augen erscheint zunächst einmal dieser Prophet, der zu einem Sprachrohr Gottes berufen wurde. Aber um dieses Sprachrohr zu sein, muss er erst zu einem Hörenden werden. Dann erscheint aber auch Jesus Christus vor unseren Augen, der uns vorgelebt hat, dass der Mensch halt nicht nur vom Brot allein lebt, sondern von jedem Wort aus dem Munde Gottes. Und der sein Leben und Sterben als Hörender zugebracht und durchlitten hat. Und schließlich sollen wir selbst uns hier entdecken. Wir, die zur Nachfolge, wir, die zur Jüngerschaft berufen worden sind. Wer von Jesus Christus in die Nachfolge berufen wurde, der wird selbst zu einem solchen Gottesknecht, zu solch einem Jünger, wie er hier beschrieben wird. Aber was bewirkt jetzt das Hören im Leben dieses Knechtes? Ein erstes: Durch das Hören werden wir das, was wir werden sollen. Wir Menschen sind das, was wir geworden sind. Wir Menschen sind das, was wir geworden sind, durch Worte geworden. Was sie sind, sind sie durch Worte geworden. Worte, die sie gehört haben, Worte, die sie empfangen haben. Entweder gute oder böse Worte. So oder so. Wo wir als Kinder, als Kleinstkinder, als größere Kinder, als Jugendliche Worte der Liebe, der Zuneigung und der Ermutigung gehört haben, da ist Selbstvertrauen gewachsen, da ist Gewissheit gewachsen in unserem Leben. Da, wo aber ein Kind oder ein junger Mensch nur Worte des Hasses, der Abneigung, der Kritik gehört hat, da findet kein Vertrauen statt. Und da findet keine Gewissheit Wurzel in seinem Leben. Was wir geworden sind, Sie und ich, das sind wir durch Worte geworden. Worte, die wir gehört haben, Worte, die sich tief in unser Herz eingegraben haben. Und diese Worte, die sitzen bis heute in Ihrem Herzen fest und sie werden bis zum letzten Tag Ihres Lebens in Ihren Worten, in Ihrem Herzen festsitzen. Worte graben sich tief ein, seien sie gut oder schlecht. Antoine de Saint-Exupéry sagte einmal, das Wichtigste im Leben sagt man nicht sich selbst, es wird einem gesagt. Das, was uns verändert, haben wir uns nicht selbst gesagt. Es wurde uns gesagt und wir haben etwas über das Gehör aufgenommen. Was wir sind, ist ein Ergebnis dessen, was wir gehört haben. Denn Worte haben immer eine schöpferische Kraft in sich, im Guten wie im Schlechten. Sie bauen auf oder sie zerstören. Was nun von unseren Worten gilt, das gilt noch viel mehr von Gottes Worten. Sein Wort ist ein schöpferisches Wort, ein Wort, das tut, was es sagt. Ein Wort, das eine Selbstdurchsetzungskraft in sich selbst trägt. Und Paulus erklärt uns, dass der Glaube aus dem Gehörten kommt. Wir haben im Ohr von der Luther-Übersetzung Römer 10, dass der Glaube aus der Predigt kommt. Das ist nicht ganz präzise. Der Glaube kommt genau genommen aus dem Gehörten, aus dem, was an unser Ohr dringt. Und dieses Wort wirkt, indem es in unser Ohr eingeht, in unser Herz dringt und uns verändert. Dessen war sich auch dieser Gottesknecht bewusst. Aber nun ist interessant, wie ihm dieses Wort begegnet. Alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Jetzt müssen wir aufmerksam hinhören, dass ich höre, wie Schüler hören, dass ich höre, wie Grundschüler hören, dass ich höre, wie ABC-Schützen hören. Können Sie sich das vorstellen? Da ist ein Prophet, der ganz gewiss schon eine lange Geschichte mit Gott hat, der von vielen Erfahrungen mit Gott erzählen kann, der eine lange Übung hat im Umgang mit dem Wort Gottes. Ein theologischer Profi, ein Seelsorgeprofi, ein Predigprofi. Und jetzt schreibt dieser Wort Gottes Profi, dieser Wort Gottes Profi, er schreibt: Morgen für morgen weckt mir Gott das Ohr, er öffnet mir das Ohr. Er kann das offensichtlich nicht machen. Es gibt keine Technik für das Hören mit Gott. Wir können das nicht erzwingen. Es gibt keine Methode, wie wir Gott hören können. Gott selbst muss uns das Ohr öffnen. Gott selbst öffnet uns den Verstand, dass es zum Hören kommt. Es wird immer geschenkt. Gott öffnet ihm das Ohr, sonst könnte er nicht hören. Bei all seiner Professionalität, bei all seiner Erfahrung, bei all seiner langen Geschichte mit Gott. Und dann hört er aber wie ein Schüler, wie ein Schulbub, der in der Grundschule noch mit der Rechtschreibung kämpft, so hört er morgen für morgen dieses Ohr. Wir können das Wort Gottes, ganz gleich wie alt sie sind, ganz gleich wie lang ihre Geschichte mit Gott schon ist, wir können dieses Wort niemals als routinierte Profis hören. War nett, dass sie mich vorher begrüßt haben mit all den Titeln, die man irgendwie im Leben so an den Hacken kleben hat. Das ist ja sehr nett, aber ich sage Ihnen eines. Alle akademischen Titel des Lebens kann ich in der Pfeife rauchen, wenn es um dieses Hören mit Gott geht. Da bringt mir der Doktor und der Professor und der Pfarrer und was weiß ich, 0,0. Ich sitze jeden Tag da wie ein Schulbub, wie ein ABC-Penäler. Wenn es um dieses Hören der Stimme Gottes geht, wir können das nicht machen. Es wird uns geschenkt und Gott macht uns immer wieder zu ABC-Schützen, die hören, die recht hören lernen müssen. Morgen für morgen, so als ob es das allererste Mal wäre. Nun heißt es aber nicht nur, dass wir im Blick auf das Hören immer wieder neu anfangen müssen, sondern dass Gott auch immer wieder frisch redet. Gottes Wort kommt jeden Tag frisch auf den Tisch. Keine Mikrowellenkost, sondern frisch auf den Tisch. Es dringt immer wieder ganz neu, ganz frisch an unser Ohr. Das ist ja die große Überraschung. Es gibt viele von Ihnen, die schon lange Bibelleser und Predigthörer sind und sie kennen viele Geschichten in- und auswendig, haben sie 10, 20 Mal gehört. Und das Phänomen ist immer und immer wieder das Gleiche. Da hören sie zum 20. Mal die Geschichte vom verlorenen Sohn und batsch, sie entdecken auf einmal wieder etwas, was sie noch nie entdeckt haben. Sie hören auf einmal ein Wort, das sie in- und auswendig kennen, ganz neu. Und sie denken, habe ich das schon mal gehört? Es erscheint auf einmal eine Wahrheit vor ihren Augen, die sie überwältigt, die sie bisher noch nicht entdeckt haben. Gottes Wort hat eine frische Garantie. Jochen Klepper hat es in einer anderen Strophe seines Liedes zum Ausdruck gebracht. Gott spricht wie an dem Tage, da er die Welt erschuf. Das heißt ja, Gott spricht auch heute wie damals beim allerersten Wort, das er gesagt hat, wie an diesem ersten Schöpfungstag, so spricht heute in unser Leben, als ob es das allererste Mal wäre. Und sie sitzen da und denken, wow, so frisch hätte ich nicht gedacht, das überfordert mich hier. Er spricht heute in ihr Leben hinein, er spricht heute sein großes Es werde in ihr Leben hinein. Und dann wird auf einmal was, da hören sie ein Wort und es lässt sie nicht mehr zur Ruhe kommen und eine Geschichte beginnt. Und viele Menschen, wenn sie von ihrer Geschichte mit Gott erzählen, dann beginnt diese Geschichte. Ich habe damals vor 20 Jahren ein Wort gehört und es hat mich nicht mehr losgelassen. Und aus diesem Wort ist etwas geworden, eine Geschichte geworden, die bis zu diesem Tag weitergeht. Es ist mein Wunsch, dass Sie heute Morgen ein frisches Wort für ihr Leben vernehmen. Gott will ihnen heute Gutes tun, indem er ihnen ein gutes Wort schenkt für ihre Lebenssituation. Und sie sollen dieses Wort weitergeben an die Müden und die Beladenen in ihrer Familie, in ihrer Nachbarschaft, in ihrem Bekanntenkreis. Und damit bin ich beim zweiten Punkt. Durch das Hören können wir das reden, was wir reden sollen. Aber bevor ich den anpacke, singen wir zwei Liedstrophen, damit sie wieder frisch werden zum Hören. Jesus, wir sehen auf dich. Zwei Strophen dieses Liedes. Es kommt an die Leinwand. Jesus, wir sehen auf dich. Vielen Dank. Übrigens tolle Musik hier. Aber das vertiefe ich jetzt nicht. Wir sind beim zweiten Punkt. Durch das Hören können wir das reden, was wir reden sollen. Das heißt hier, Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben. dass ich wisse, mit den Müden zu rechter Zeit zu reden. Die Fähigkeit zum Reden entsteht aus dem Hören heraus. Die Gabe, mit den Menschen zu reden, ist abhängig von der Gabe, auf Gott zu hören. Für mich ist das immer wieder faszinierend, wenn ich Chorleiter beobachte, die sich den Ton von einer Stimmgabel geben lassen. Haben Sie schon gehört oder gesehen bei einem Chor, ne? Chorleiter hält am Anfang so eine Stimmgabel ans Ohr und gibt dann den verschiedenen Stimmen, Sopran, Alt, Tenor, Bass, ihren Ton. Faszinierend. Unterschiedliche Stimmen brauchen unterschiedliche Töne. Das ist eine Grundregel des Menschseins. Unterschiedliche Menschen brauchen auch unterschiedliche Tonlagen. Für mich als musikalischen Plattfuß-Indianer immer wieder wie Zauberei, wie die das machen hier mit dieser Stimmgabe. Aber genau darum geht es in unserem Leben. Wir müssen uns den Ton für unser Leben geben lassen, damit wir unterschiedlichen Menschen den rechten Ton weitergeben können. Von dem italienischen Geigenbaumeister Antonio Stradivari, schon ein paar hundert Jahre tot, da wird die Geschichte erzählt, und dieser Stradivari hat ja wirklich sein Handwerk beherrscht. Der hat Instrumente gebaut, die man bis heute benutzen kann, sogar so gut, dass sie die teuersten sind überhaupt. Dieser Stradivari hatte eine, ja, ich weiß nicht, war es eine Macke oder war es das Berufsgeheimnis schlechthin, der sagte, bevor meine neu gebauten Geigen den ersten Ton von sich geben dürfen, müssen die gute Töne hören. Und deshalb hat er seine neu gebauten Geigen in den Orgelkasten einer Meisterorgel gehängt und hat einen Orgelmeister drauf ein Konzert spielen lassen, dass seine neu gebauten Geigen zuerst mal gute Töne, ein Edelkonzert bekommen, damit sie nachher gute Töne von sich geben können. Fragen Sie mich nicht, ob das irgendwas gebracht hat. Mir hat mal einer erklärt, das sei gar nicht so blöd und das sei irgendwie, aber ich weiß nicht, ob das bei Geigen was hilft, aber ich weiß, dass in unserem Leben das etwas hilft. Wir brauchen tagtäglich einen guten Ton für unser Leben im Ohr, damit wir gute Töne von uns geben können. Wir brauchen die rechte Tonlage, damit wir uns in unserem Alltag nicht im Ton vergreifen. Das ist ja das, was im Jakobusbrief uns mitgegeben wird. Ein jeder Mensch sei langsam zum Hören. Und dieses langsam zum Hören ist die Voraussetzung, dass ich nachher nicht schnell bin zum Reden und schnell bin zum Zorn. Wir sind ja dummerweise oft andersrum gepolt, dass wir ganz schnell sind zum Reden und schnell sind im Zorn und leider sehr langsam sind beim Hören. Wer es gelernt hat, auf Gott zu hören, der lernt es auch bei Menschen genau hinzuhören. Wer es gelernt hat, was Gottes Wort sagt und was es nicht sagt und wie Gottes Wort etwas zu uns sagt, der lernt auch hinzuhören, was andere Menschen sagen und was sie nicht sagen und wie sie etwas sagen. Hinzuhören auf das, was ein Mensch eigentlich meint, mit seinen manchmal unbeholfenen Worten. Hinzuhören auf das, worunter ein Mensch leidet, was er mir mitteilt in Worten, die oberflächlich gar nicht von Leiden reden. An dieser Stelle wird unsere Unfähigkeit zum Hören am schmerzlichsten. Wie oft erleben wir das in unseren Familien, in unseren Ehen, an den Krankenbetten und an den Sterbebetten, wie Menschen aneinander vorbeireden, wie nicht wahrgenommen wird, wie nicht gehört wird, was ein anderer sagen will, weil man nie gelernt hat, hinzuhören. Wer aber das Hören gelernt hat, der lernt nicht nur hinzuhören, sondern der lernt auch auf den rechten Moment zu hören, dass ich wisse, mit den Müden zur rechten Zeit zu reden. Das Reden ist das eine, zur rechten Zeit zu reden, das ist das Meisterhafte. Wer das Hören gelernt hat, kann auch auf den rechten Zeitpunkt hören, um etwas im rechten Moment zu sagen. Unser Problem ist ja oft, dass wir die richtigen Dinge zum falschen Zeitpunkt sagen, wo wir das rechte Wort nicht sprechen oder wo wir es zur falschen Zeit sagen. Dahinter lassen wir Wüsten in unseren Beziehungen. wo wir das rechte Wort zur rechten Zeit treffen, da schaffen wir neues Leben. Da geben wir neuen Mut, da geben wir neue Hoffnung. Mit meinen Worten, mit ihren Worten, wir können die Wirklichkeit verändern. Wir können die Wirklichkeit unseres Lebens, die Wirklichkeit unserer Beziehungen, wir können die Wirklichkeit dieser Welt verändern mit Worten, mit rechten Worten zur rechten Zeit. Ein Wort des Dankes, ein Wort der Entschuldigung, ein Wort der Ehrlichkeit, ein Wort der Ermutigung verändert Beziehungen, reinigt die Atmosphäre, schafft eine neue Wirklichkeit zwischen Menschen und zwischen Menschen und Gott. Sie hören die Aktualität dieses Satzes in diesen Tagen, was Worte tun können. Aber alles beginnt beim rechten Hören. Wenn Sie die Welt verändern wollen und sei es nur Ihre Welt, dann fangen Sie beim Hören an. Nur wer gelernt hat, richtig zu hören, wird auch richtig reden können. Und ein drittes und letztes, durch das Hören bekommen wir die Kraft, um das auszuhalten, was wir aushalten sollen. Ich bot meinen Rücken dar denen, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel, aber Gott, der Herr, hilft mir. Darum werde ich nicht zu Schanden, darum habe ich mein Angesicht hart gemacht wie einen Kieselstein, denn ich weiß, dass ich nicht zu Schanden werde. Der Gottesknecht erntet für seinen Dienst hier kein Lob. Der erntet keine Blumen, der bekommt ihr Blumentöpfe nachgeschmissen. Er wird misshandelt. Da ist von Schlägen die Rede, von Prügeln, von Schande. Er wird bespuckt. Das Hören des Wortes war für diesen Propheten mit Schmerzen verbunden, weil es ihn in die Pflicht genommen hat, weil es ihn zum Gehorsam gerufen hat, ganz im Sinne dieses Zeugnisses eben. Aber das Hören versetzt ihn auch in die Lage, das auszuhalten. Es gibt ihm die Kraft, es gibt ihm den Sinn und es gibt ihm die Hoffnung zum Durchhalten. Es gibt ihm eine positive Härte, eine Stabilität. Fast alle von uns. Es wird wahrscheinlich nur sehr wenige ganz, ganz Glückliche geben an diesem Morgen, die in einer Lebenssituation stehen, in denen es momentan nichts auszuhalten gibt. Die allermeisten werden momentan mit Dingen zu tun haben, in denen sie in irgendeiner Weise etwas aushalten müssen, etwas ertragen müssen. Das wird in den meisten Fällen nichts mit offener Verfolgung zu tun haben, wie bei diesem Gottesknecht. Aber wir alle stehen immer wieder und vielleicht dauernd in belastenden Lebenssituationen, vielleicht in Auseinandersetzungen in inneren und äußeren Krisen. Es mag in Ihrer Ehe sein, in Ihrer Familie, es kann im Beruf sein, das kann auch in Ihrer Gemeinde sein. Und dann setzen bei uns ja immer sofort die Fluchtreflexe ein. Dann überlegen wir uns, wo ist hier der Notausgang? Wie komme ich am schnellsten und glimpflichsten hier wieder raus? Dann überlegen wir uns, ob wir nicht aufgeben oder hinschmeißen sollen. Ob wir eine Ehe hinschmeißen sollen, eine Familie verlassen sollen, den Job kündigen, die Gemeinde wechseln. Ob wir vielleicht sogar das Leben aufgeben sollen. Von diesen Fluchtreflexen wusste auch dieser Prophet etwas und von diesen Fluchtreflexen war auch Jesus angefochten. Diese Fluchtreflexe sind zutiefst menschlich. Aber hier lernen wir auch, wie das Hören stark macht, belastbar macht, wie es zum Innehalten, zum Aushalten, zum Durchhalten kommt, da wo wir an das Davonlaufen denken. Solange wir Hörende bleiben, werden wir immer und immer wieder die Stimme Gottes hören, die sagt, fürchte dich nicht. Wie oft kommt denn das in der Bibel vor? Fürchte dich nicht. Solange wir Hörende bleiben, werden wir diese Worte hören. Und solange ich diese Stimme höre, kann im Leben kommen, was will. Allein durch das Hören dieser Worte werde ich aushalten können, was ich aushalten soll. Es kommt immer wieder vor, dass in maroden Bergwerken Katastrophen passieren und dann Bergleute verschüttet werden. Und wenn dann Bergleute wunderbar gerettet werden und man sie nach ihrer Rettung fragt, Mensch, was hat euch denn Hoffnung gegeben zum Durchhalten da unten? Dann sagen fast alle immer wieder das Gleiche. Ab dem Moment, in dem ich das Klopfen gehört habe, in dem ich gemerkt habe, da klopft einer, da sucht einer nach uns, da bohrt man nach uns, da hatte ich wieder Hoffnung. Da konnte ich durchhalten, da konnte ich es aushalten. Ab dem Moment, an dem ich höre, man sucht nach mir, hatte ich wieder Kraft zum Durchhalten. Gott klopft nicht, Gott bohrt nicht, nein, Gott spricht zu uns. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang tagtäglich. Wer auf ihn hört, der kann durchhalten. Amen.